Na, auch mal wieder nicht auf die Lieblingswebseite für ein paar Minuten gekommen. Ich meine, sowas haben wir in den letzten 20, 30 Jahren immer mal wieder erlebt, ne? Aber was ist denn, wenn das halbe Netz nicht mehr funktioniert? Das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, zeigt abermals, wie verwundbar unsere Internetinfrastruktur ist. Und das hat vor allen Dingen mit unserer ganz persönlichen Bequemlichkeit zu tun. Wird eine spannende Ausgabe heute. Viel Spaß. Willkommen zu Metacheles. Oh, was war das denn für ein Sound? Neue Titelmelodie bzw. Metacheles-Theme? Keine Angst, das müsst ihr euch jetzt noch über die nächsten 2 Ausgaben anhören. Denn ich mache mal wieder Jahresurlaub. Bin in den Süden geflogen. Im Grunde genommen das Gran Canaria von Taiwan. So würde ich das mal so ein bisschen einschätzen. Denn in so knappen 5 Stunden schaffe ich es immer wieder rüber nach Bali. Und warum fliege ich so gerne nach Bali? Hier komme ich wirklich richtig schön runter. Plus es ist vergleichsweise günstig. 3 Wochen Bali ist so etwa wie eine Woche Urlaub Taiwan. Und da ist der Flug auch schon mit drin. Und das gönne ich mir jetzt einfach mal so und euch von daher auch so ein bisschen so die Klänge des Runterkommens. Ja, wir gehen so langsam aber sicher auf den Jahresendspurt zu. Und das bedeutet auch, dass mein Sponsor Asus es sind ja keine Black Fridays mehr, ne? Es sind dann Black Wochen, wieder ordentlich was am Start hat. Denn ihr bekommt nicht nur bis zu 30% Rabatt während der schwarzen Wochen im Netz bei Asus, sondern wenn ihr noch Metacheles 50 nutzt, großes M, großes T, wie der Metacheles-Name, 50 hintendran, ein Wort, gibt es auch auf die ganzen rabattierten extra, hast du nicht gesehen, Kisten, Geräte, Hardware-Dinger, nochmal 50 Euro. Übrigens gibt es auch noch einen Asus-Rucksack oben drauf, ne? Aber das ist sowieso schon drin, ohne den zusätzlichen Rabatt, den ihr bekommt über Metacheles. Nochmal, Metacheles 50, großes M, großes T, bei Asus auf die Black Weeks-Seiten gehen, Laptops und hast du nicht gesehen, alles am Start. Übrigens vielleicht auch noch mittlerweile 3 Jahre internationale Garantie obendrauf. Zurück zum Thema. Ne? Titel war, wenn die Cloud hustet, kriegt das Internet Fieber. Und genau so sieht es aus. Mensch, das, was ja mal so sich über absolute und konsequente Dezentralität definiert hat, das ist so verdammt zentral geworden und das konntet ihr alle da draußen, nicht nur ihr, offensichtlich bin ich ja auch Teil von der Gruppe, in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder miterleben. Ihr könnt euch noch vielleicht daran erinnern, ich glaube, das war in so einem Datacenter irgendwo in West Virginia, ne, vor ein paar Wochen, als da die Amazon Cloud mal so ein bisschen die Grätsche gemacht hat und wir dann feststellen durften, welche Services denn da überall drauf gehostet hatten. Das waren dann nicht nur klassische Webseiten, die nicht mehr erreichbar waren, aber auch so Messaging-Services wie Slack oder Signal, die ihr dann nicht mehr erreichen konntet. Canva, was ich zum Beispiel nutze, immer auf Metacheles, die Thumbnails zu bauen, weil ich einfach so ein Versager bin, wenn es darum geht, irgendwelche Photoshop-Pixel von A nach B zu schubsen. Ich kann es einfach nicht. Aber mit Canva wird da so einigermaßen was Vernünftiges raus. All das war richtig platt. Games, ne? Ich glaube, Roblox war platt. Diverse andere Multiplayer-Online-Services haben komplett über viele, viele Stunden die Grätsche gemacht. Und AWS, tja, hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig sie für das Netz sind. Und das ist ein Problem, ne? Denn diese Internet-Outages, die passieren ständig. Und früher war das nervig, aber ziemlich überschaubar, ne? Die Webseite fällt aus, das Forum ist für ein paar Stunden weg. Irgendwer flucht auf Twitter rum und hat gesagt, ey, ist das Ding auch bei euch down? Ich hatte das ganz früher gehabt, noch mit Netbook News und auch mit Mobile Geeks. Wobei Mobile Geeks haben wir auf einen Managed-Server gepackt, bei Hetzner damals. Netbook News hing noch auf dem Root-Server. Und je nachdem, wie viele Leute mal draufgegangen sind, glaube Netbook News hatte mal über einige Jahre tatsächlich so diese wunderbare Stellung, dass es in den internationalen Medien einfach eines der am meisten genannten Tech-Webseiten waren. Vor allen Dingen die meistgenannte aus Deutschland. Woran lag das? Wir haben halt wie Otter geleakt, ja. Und das war noch eine Zeit, wo du durch diesen Standortvorteil Taiwan vor allen anderen Tech-Medien einfach einen riesengroßen Vorteil hattest. Und wenn du dann irgendwie ein Feature bei New York Times oder CNN oder ABC News oder was weiß ich nicht bekommen hast, dann gab es einfach ordentlich Traffic. Und dann musste ich oftmals auch so von unterwegs mit Putty mich wieder auf den Server einloggen und den Apache-Webserver wieder neu starten. Meine Güte, und irgendwann habe ich da mal keinen Bock mehr drauf gehabt. Ich habe gesagt, komm, gib mal ein bisschen mehr Geld aus, Managed-Server bei Hetzner. In der Zeit hast du aber auch schon über Twitter von 20, 30 Leuten gehört, ey, eure Webseite ist down. Und du denkst dir, ach nein, sag nicht sowas, als würde ich das nicht mitbekommen. Aber ihr wisst, was ich meine. Sorry, lange Rede, kurzer Sinn. Dann haben sich Leute über Twitter aufgeregt. Ist das bei euch auch da? Und dann war das Thema irgendwann mal durch. Heute ist es aber komplett anders. Ne? Heute reicht ein einziger Bug in eine Handvoll Rechenzentren oder vielleicht sogar einem zentralen Rechenzentrum schon, dass plötzlich nicht nur halb Europa stillsteht, sondern die halbe Welt. Gaming-Server gehen in die Knie, Behörden verlieren ihren Zugang zu Systemen und wir merken alle, dass unser digitales Leben, und jetzt überspitze ich bewusst, irgendwie so an einsamem Kabel hängt. Das Schlimme ist, das blöde Kabel gehört noch nicht mal uns und somit begreifen wir mehr und mehr, wie unsere digitalen Abhängigkeiten vor allen Dingen darauf beruhen, dass wir das Wörtchen Redundanz aufgrund unserer Bequemlichkeit komplett aus unserem Wortschatz herausgestrichen haben. Mensch, das läuft halt so gut bei den Amazon Web Services. Ey, das ist richtig geil, so was bei Azure läuft mit Microsoft. Mensch, das ist super in der Google Cloud. Lief doch bisher immer alles super. Tja, bis es dann einfach auch nicht mehr super läuft. Die Dinger irgendwie eine Grätsche machen. Ich glaube, bei Amazon war das irgendwie nicht eine Name-Server-Geschichte. Irgendwie sowas. Und auf einmal bist du stundenlang weg vom Fenster. Und jetzt kann man sagen, okay, die Webseite, die ich vorher jeden Tag besucht habe, um mir die neuesten News abzugreifen, da komme ich jetzt mal einen halben Tag ohne aus. Schlimm ist das aber, wenn du halt viele Cloud-Services nutzt, die für deinen Job wichtig sind und du kannst den ganzen Spaß auf einmal nicht mehr nutzen. Du kannst es nicht erreichen und merkst dir, wow, die Cloud-Nummer, die Idee, dass du einfach ein paar Rechner von anderen nutzt, ist es ja erstmal schon praktisch, weil du den ganzen Kram nicht lokal laufen lassen musst. Aber wenn dann die Cloud einfach mal richtig schön cloudless ist und die Sonne strahlt, dann hast du nämlich ein Problem. Dann kannst du nämlich diese Services einfach jetzt gerade nicht einsetzen. Und wenn du davon abhängig bist, dann ist dein Job einfach auch zumindest temporär in Gefahr. Und wie gesagt, das haben wir in den letzten Wochen mehrfach erlebt. Ich habe schon angesprochen, Amazon mit der AWS Cloud, Azure. Tja, und jetzt auf einmal auch noch Cloudflare. Was ist Cloudflare, für die es nicht wissen? Ja, im Grunde genommen ist es ein riesengroßer Cache. Ja, also wie kann ich denn zusehen, dass meine Webseite einfach global gesehen schneller erreichbar ist? Ja, also diesen Schutzschild vor DDoS-Attacken auf Webseiten und auf Infrastruktur. Also falls Leute meinen, die müssen euren Webserver aus dem Netz ballern und schießen denen einfach mit Traffic zu über irgendwelche Botnets. Aber es ist halt auch ein Beschleuniger, ne? Denn speichert Inhalte von Webseiten weltweit in ja, Rechenzentren ab, im Grunde genommen Cache. Und somit ist dann, was weiß ich, wenn ich jetzt hier gerade auf Bali bin und ich möchte gerne eine Webseite aus Deutschland erreichen und die nutzen Cloudflare, dann ist das vielleicht an irgendeinem Rechenzentrum oder Knotenpunkt in Tokio oder so zwischengespeichert oder in Australien, was vielleicht noch schneller Perth oder whatever näher ist. Und somit ist der Weg dahin einfach eine Ecke schneller unterwegs, beziehungsweise ist eine Ecke kürzer. Und dadurch, dass das wirklich ein verdammt guter Service ist, ohne Wenn und Aber, nutzen das einfach auch eine ganze Menge Menschen. Und tja, wenn der dann nicht mehr läuft, dann passiert der gleiche Spaß, den wir auch einige Wochen zuvor mit Amazon, Azure und Co. erlebt haben. Und das ist ein riesengroßes Problem. Das hat irgendwie was von, ja, wie nenne ich es denn? Das ist eine Überkonzentration von Macht im Netz, von Infrastrukturmonopolismus, von einer Art Hyperscaler-Stapelung, die an so ein Jenga-Türmchen erinnert. Ja. Wenn alle schön das gleiche Jenga-Türmchen bespielen und drumherum sitzen und die jeweiligen Steinchen rausziehen, irgendwann macht das Türmchen einfach auch für alle mal plups. Und genau das ist passiert. Es ist völlig irre. Vor allen Dingen, wenn wir wieder zurückkommen zu meinem anfänglichen Beispiel, ne? Es ist nicht nur eine App oder eine Webseite kurz weg, sondern tausende Services weltweit offline. Stundenlange Störungen. Kollaborationstool, Messenger, Unternehmensbehörden, Services. Weg vom Fenster. Irgendwo in Virginia macht ein Bug die Grätsche. Das war eine Sache bezüglich DNS-Routings. Und startet ein Flächenbrand. Ja, der dann erstmal durch die USA sich durchschiebt, dann auf Europa rüberknallt, aber durch den Rest der Welt sich frisst. Auf einmal hast du den dann hier auch vor der Haustür von Bali in Australien hängen. Ne? Und eigentlich könnten wir dann sagen, okay, AWS hat gehustet, die Welt kriegt Fieber. Aber wie gesagt, es ist ja nicht nur AWS. Es sind ja all diese Services, auf die wir uns in den letzten Jahren sowas von verlassen haben, dass wir gar nicht mehr begreifen, was diese Abhängigkeiten für uns bedeuten. Also wir reden andauernd hier über digitale Souveränität und oh, komm mal ein bisschen weg von den Google- und Microsoft-Diensten und guck mal da dem Richter am Internationalen Strafgerichtshof aufgrund der Sanktionen, die die Vereinigten Staaten ihm gegenüber auferlegt haben, schaltet Microsoft ihm mal eben kurz das Outlook-Konto ab. Das betrifft mich ja persönlich eher erstmal weniger, außer dass ich am liebsten sagen würde, F you Microsoft. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zeigt, welche Werte ihr hier vertritt. Aber ich bin ja da persönlich außer in der Empörungsblase nicht von betroffen. Aber wenn halt alles die Grätsche macht, dann sehe ich, wie abhängig ich von dem Laden immer noch bin. Denn die Abhängigkeiten, von denen meine ich, mich lösen zu können, sind insofern so unfassbare multiple Kaskaden, die ich mir aufgebaut habe, weil ich mich in Cloud-Abhängigkeiten begeben habe, weil ich über die letzten Jahre so eine, ja, es ist schon ein Jurassic Park an Services, den ich nutze, weil es ja so praktisch ist und so toll ist, alles nicht mehr auf dem eigenen Rechner laufen lassen zu müssen. Die wichtigste App, die wir überhaupt aufmachen können, die wir überhaupt auf all unseren Kisten laufen lassen haben, nämlich der Browser, zu öffnen, pling, plong, katsching, schwuppdiwupp, hast du da deine 3, 4, 5 wichtigsten Services am Start und die hängen alle in der Cloud und die sind alle noch bei unterschiedlichen Anbietern. Und du denkst, oh, gut gemacht, schön mal ein bisschen diversifiziert. Die sind ja alle nicht in dem gleichen Körbchen. Ja, von wegen, natürlich hängen sie im gleichen Körbchen. Nur hast du das nicht mehr unter Kontrolle, dass die verschiedenfarbigen Eier da reingelegt werden. Ob es bei Amazon ist oder bei Microsoft oder bei Google und Co. Denn da hosten sie. Juti, dann denkst du halt, okay, nämlich nur die Sachen, die irgendwie europaweit hosten. Ha, scheiße, ist es dann, wenn sie halt Cloudflare nutzen. Es ist einfach nur irre, was wir gebaut haben. Und es ist einfach auch so schade, dass es immer solche abgefahrenen Ereignisse benötigt, um uns wieder begreifbar zu machen, wie abhängig wir davon sind, aber was wir auch für Schlümpfe geworden sind, dass wir uns nicht mehr ansatzweise Gedanken darüber machen, dass wir das nicht mehr hinterfragen, dass wir uns zum Beispiel, und jetzt spinne ich einfach mal ein bisschen perspektivisch raus, ich kaufe mir jetzt ein neues Auto. Ja, sagen wir mal, ich kaufe mir den neuen CLA Coupé von Mercedes-Benz, also seht es mir nach. Ja, eine gewisse Verbundenheit zum alten Arbeitgeber gibt es da durchaus immer noch. Aber auch, weil es ein verdammt geiles Auto ist. Weil sie wirklich etwas auf die Straße gepackt haben, wo ich mir sage, ey, geil, sie können's noch. Was ich auch übrigens niemals in Frage gestellt habe. Nur in den letzten Jahren hat man sich hier und da mal ein bisschen verirrt. Wenn ihr weiteres dazu lesen oder hören wollt, guckt euch einfach mal an, was ich in den letzten Monaten gesagt habe zu Mercedes-Benz. Schaut mal ganz kurz nach, welche Entscheidungen getroffen wurden, welche Leute aus dem Marketing inzwischen gegangen oder freiwillig gegangen, ist mir völlig Wumpe. Wenn ihr euch anschaut, wie man die Luxury-Strategie eingefangen hat. Ich will mal so sagen, ich habe da nicht ganz so falsch gelegen, ohne mir zu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber bin wirklich sowas von froh, dass es offensichtlich jetzt in die richtige Richtung geht. Also, ich nehme jetzt mal diesen neuen CLA Coupé, will den haben, weil der unfassbare Reichweite hat, irre effizient ist, schick aussieht, mal vom Kühler abgesehen, und einfach ein tolles elektrisches Auto ist. Natürlich auch nicht ganz so günstig. So, dann hocke ich mich in eine Umgebung der sogenannten Software-Defined Vehicles rein, wo ich mir auch jedes Mal denke, verdammt nochmal, macht ein User-Defined Vehicle. Und vor allen Dingen hocke ich mich auf eine Plattform, die Laufzeiten von 30, 40 Jahren hat, die bezüglich der Modularität selbiger einfach genau das nicht ist. Modular aufgebaut, und ich mir denke, okay, Strom wird es noch in 30, 40 Jahren geben, aber wer haut mir hier die Updates rein? Wer wird mir Security Patches in 20, 30, 40 Jahren noch liefern? Ach, und übrigens, ihr habt da ja so tolle Bildschirme drin, ne? Ich gehe mal davon aus, dass die von LG sind. Wird LG mir diesen Formfaktor, dieses Display noch in 20, 30 Jahren in das Auto packen können? Und da sind wir wirklich nur bei Hardware unterwegs. Aber ne, stellt euch vor, wie das dann aussieht, weil die ganzen Services auch entsprechend in der Cloud sind. Bietet mir Mercedes-Benz diese Services noch in ein paar Dekaden an? Für dieses Auto? Ja, guten Tag, Frau Basilacki. Die werden euch angucken, als kommt ihr vom Planeten Xerxes, wenn ihr beim Händler eures Vertrauens mit so einer Frage auf den Tisch klopft. Ah, wissen sie wahrscheinlich überhaupt nicht, was du meinst, weil die so unfassbar schlecht geschult sind im Händlernetzwerk. Das muss man leider mal ansprechen. Autos sind ja nicht weniger komplex geworden. Tja, überleg mal die Cloud. Ich will das nicht so weit spinnen, dass wir irgendwann mal in Abhängigkeiten der sogenannten Software-Defined Vehicles geraten, wo wir einfach auch so viel ausgelagert haben, dass vielleicht auch Fahrassistenzsysteme mal in Zukunft davon beeinträchtigt sein werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ingenieurinnen und Ingenieure zumindest in den klassischen Automobilunternehmen entsprechende Redundanzen eingebaut haben. Bei Tesla und Co. Bin ich mir da nicht so sicher. Aber versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Wir hatten bei dem effing AWS-Ausfall. Kein Scherz. Wir hatten Smart-Betten, die dann in einer Position stecken blieben, wo Leute ganz einfach nicht mehr schön plan horizontal pennen konnten. Wir hatten Smart-Wasserkocher, die nicht mehr funktionierten. Wir hatten smarte Waschmaschinen, die dann ganz einfach nicht mehr die Wäsche freigegeben haben. Merken wir das überhaupt noch, was wir hier gemacht haben? Müssen wir irgendwann mal den ultimativen Blackout haben? Und damit meine ich eigentlich nicht so diesen Energie-Blackout, der vielleicht hier und da global gesehen ein bisschen schwieriger zu bewerkstelligen wäre, wenn wir das mal von einer klassischen Cybersecurity-Hacking-Angreifer Szenario-Nummer denken würden, sondern wenn wir uns einzig und allein auf diese digitale Ebene der ich gucke mir das Rechenzentrum an, ich gucke mir diesen globalen Caching-Service an und setze da meinen dornbehafteten Hebel an. Und dann macht das alles weltweit die Grätsche. Grätsche ist auch schön. Weltweit die Grätsche. Die Probleme dahinter sind erstmal nicht die diversen Zero-Day-Exploits, die im Netz gehandelt werden oder die irgendwelche Regierungen einkaufen, bevor sie dann ein IT-Unternehmen dir abnimmt, dir ein paar tausend Dollar in die Hand drückt, sagt, schönen guten Tag, auch vielen Dank, wir kümmern uns drum. Sondern was ist es denn, wenn es ein Nordkorea oder ein Russland mitnimmt und sagt, hier, 5 Millionen dafür, dass wir jetzt mal eben kurz die AWS-Infrastruktur auseinanderballern. Also, ich meine, günstiger bekommst du es ja gar nicht. Man muss sich ja nicht großartig darum kümmern. Und wie das aussehen kann, das haben wir erlebt. Ne? Also, nicht die Bugs sind das Problem, sondern die Architektur dahinter und unsere verdammte Gemütlichkeit, selbige zu nutzen. Zwei Klicks, schwuppdiwupp, hab ich den Server, hab ich die Infrastruktur bei Amazon mir mal eben schnell freigeschaltet. Oh, du möchtest ein bisschen mehr Performance. Oh, du brauchst ein bisschen mehr Arbeitsspeicher dynamisch. Oh, du brauchst ein bisschen mehr GPUs. Klar, das können wir alles machen. Da schiebe ich mal eben kurz den Regler im Webinterface nach rechts hin und sage, absolut dynamisch einstellen und entsprechend bekomme ich dynamisch dann je nach, weiß ich nicht, Szenario die entsprechenden Kapazitäten zur Verfügung gestellt. Das sieht aus, als würde ich zu Hause eine Klimaanlage steuern und kann das ähnlich einfach für extrem große und komplexe Webanwendungen machen. Und das ist das Problem. Jeder Hiwi kann diesen Quatsch mittlerweile bedienen. Und nicht, dass ich damit sagen möchte, dass sie das dann auch machen, sondern sitzen ja absolute Fachleute davor, die eine extrem große Verantwortung haben. Aber dadurch, dass alles so einfach und ja, accessible geworden ist, nutzen wir das dann auch gerne. Wir sourcen aus. Wir sourcen nicht nur diese Infrastruktur, diese Architekturen aus. Wir sourcen auch, ja, ich würde mal sagen, Verantwortung aus, die eigentlich bei uns liegen müsste und über die wir uns Gedanken machen müssten. Nicht, dass alles nur bei Amazon, bei Azure und bei Google hängen zu haben, sondern vielleicht hier und da auch mal die lokalen Hyperscaler mit ins Boot holen. Wie sehr bieten die uns denn diese Redundanzen an? Vieles davon, ne, ist übrigens auch Schlamperei, denn den Bug gab's da ja. Und das war natürlich nicht geplant. Das ist nicht böse Absicht, das sind Systemfehler, aber das ist doch völlig egal. Das Ergebnis ist dasselbe, ne? Ein einzelner Glitch, ich bin schon wieder beim Grinch unterwegs, ja bald Weihnachten, ein einzelner Glitch trifft uns alle. Genau das ist Fragilität. Und wenn ein System so fragil ist, dann muss man auch über politische Dimensionen reden. Stacy Mitchell vom Institute for Local Self-Reliance warnt genau davor, wie konzentrierte Infrastrukturen in den Händen von autoritären Akteuren missbraucht werden könnten. Gerade wenn Tech-CEOs anfangen, sich an Macht anzubiedern. Und genau das haben wir alles erlebt in den USA. Überlegt mal, die kommen auf die tolle Idee und sagen, ja, da schalt nun mal nicht ein Outlook-Account von irgendeinem Richter ab, sondern wir knallen mal hier eine halbe Infrastruktur weg. Und dann wollen die irgendwelche Leute noch in Deutschland erzählen, ja komm, das ist schon alles souverän, wir achten da schon drauf. Wir nutzen zwar von denen die Software, aber ist ja bei uns in Deutschland, kann nichts passieren. Es ist so sensationell, ne? Wenn ein paar Firmen die Schalter besitzen, reicht ein Finger, um ein Land zu dimmen. Meine Güte, ich habe in meinem begleitenden Text, den ihr am Mittwoch auf Metacalis dann lesen könnt, auch mal das ein oder andere Zwischenzitat rausgehauen, wo ich mir hier und da auch selber ein bisschen auf die Schulterchen klopfe, die gerade endlich auch wieder ein bisschen dicker werden, weil ich wieder Sport mache. Meine Güte, warum komme ich jetzt hier auf die persönliche Nummer? Ganz einfach, es ist ja auch ein persönliches Format. Die britische Regierung musste nach dem AWS-Ausfall zugeben, dass ein großer Teil staatlicher Services auf AWS, Azure oder Google Cloud läuft. Also auf exakt diesen drei Anbietern. Das ist nicht nur ein Betriebsrisiko, ich meine, das ist nationale Infrastruktur. Ausgelagert an drei US-Konzerne. Es ist sensationell. Und während in Europa über digitale Souveränität geredet wird, kauft man praktisch das Gegenteil ein. Die britische Wettbewerbsbehörde, CMA, untersuchte diese Marktmacht seit längerem und warnt vor Lock-ins und struktureller Abhängigkeit. Und selbst die EU zieht nach, ne? Der Data Act soll Multicloud und Anbieterwechsel erleichtern. Transfergebühren werden unter Regulierungsdruck ausgebaut, beziehungsweise abgebaut. Naja, ausgebaut wäre übel, verdammt nochmal. Wir brauchen Multicloud-Ansätze. Und ja, das ist nicht günstig. Redundanz kostet. Und weil Hyperscaler ansonsten ja nun mal super stabil sind, ist es auch relativ schwer, dafür Budgets zu bekommen. Wie möchtest du das erklären, wenn wir sagen, okay, pass mal auf, im gesamten Jahr haben wir hier 6-7 Stunden Ausfälle gehabt. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ich meine, wenn es je einen Moment gab, um dieses Thema ernsthaft zu priorisieren, dann jetzt und nicht erst nach diesem nächsten Kaskadenbug, der da auf uns zukommt. Und dafür müssen wir einfach auch aufklären, denn wie viele Unternehmen wissen denn, wer ist hier mein Tier One in den Netzen? Wer kümmert sich um die Routing-Schichten? Welche DNS-Abhängigkeiten habe ich hier? Wer betreibt das alles? Wenn du das nicht verstehst, kannst du es auch nicht absichern. Und ich glaube, dass insbesondere im mittelständischen Bereich die wenigsten wissen, was dahinter abläuft. Denn Resilienz beginnt mit Verstehen und nicht mit irgendeinem neuen Vertrag. Das Netz ist kein Naturgesetz. Es ist eine Konstruktion und wir haben diese Konstruktion in den letzten 20 Jahren so gebaut, dass Effizienz über Resilienz stand. Zentralisieren, standardisieren, outsourcen läuft. Bis es halt nicht läuft. Die letzten Wochen, das war kein Betriebsunfall, sondern ein Warnschuss. Dreimal von drei Seiten. Und wenn wir daraus nicht lernen, dann werden wir bald nicht mehr fragen, ob das Netz kippt, sondern nur noch wann. Und deswegen ist es so wichtig, diese Infrastrukturen kritisch zu hinterfragen. Und das solltet ihr tun. Hört auf, Cloud für eine Wolke zu halten. Das ist Beton, Strom, Software und vor allen Dingen Macht. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr von der gesamten Nummer haltet. Gebt mir gerne Feedback auf den diversen Plattformen und abermals möchte ich euch auf das Angebot meines Sponsors Asus hinweisen. Metacheles 50, großes M, großes T, die 50 direkt ans Wort angedrückt und dann geht ihr auf die Webseiten von den Black Weeks bei Asus, wo ihr bis zu 300€ extra Rabatt bekommt, einen Rucksack noch dabei und mit Metacheles 50 nochmal 50 Öcken obendrauf. Ansonsten würde ich mich natürlich auch noch freuen, wenn ihr auch diese Ausgabe entsprechend mit einem Like, mit 5 Sterne Deluxe, was es auch immer bei Apple, Spotify und Co. da gibt, um den Algorithmus zu triggern. Da sind wir schon wieder. Und vielleicht lasst ihr auch noch entsprechendes Feedback da. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für die Leute auf YouTube, fürs Zusehen. Bleibt vor allen Dingen gesund. Bis zum nächsten Mal und ciao.